Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christa Sterz, hallo. Das hier ist normalerweise der Platz für irgendwas Pointiertes, vielleicht sogar was Lustiges am Anfang von Medias Res, um so ein bisschen locker, fluffig, leicht in die Themen reinzukommen. Aber dafür ist heute echt nicht der Tag, weil heute der 7. Oktober ist, ein Jahr nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel, bei dem rund 1200 Menschen gestorben sind an diesem Tag und nochmal viel mehr Menschen bei den nachfolgenden Angriffen Israels, unter anderem im Gazastreifen. Deswegen gehen wir da jetzt auch direkt hart rein. Alles andere wäre wahrscheinlich auch irgendwie seltsam heute. Es ging los am frühen Morgen des 7. Oktober 2023 mit den Angriffen auf Israel und dann wenig später auch mit den ersten Berichten. Zum Beispiel hier im Deutschlandfunk mit unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.
Es gab einen Angriff, massiven Angriff, total überraschend für Israel. Heute Morgen, so gegen 6 ging es los. Das Besondere an diesem Angriff sind nicht nur die vielen Raketen, sondern auch, dass bewaffnete palästinensische Kämpfer es offenbar geschafft haben, über den Grenzzaun, der den Gazastreifen von Israel trennt, hinüber nach Israel zu gehen. Es gibt Videos in den sozialen Medien aus der Stadt Sderot, wo bewaffnete Kämpfer unterwegs sind. Auch dort hat es offenbar Tote gegeben. Die Lage ist noch ein bisschen unübersichtlich, um jetzt schon die erste Bilanz zu ziehen.
Das waren die ersten Infos, die uns Jan-Christoph Kitzler damals geliefert hat. Seitdem hat er kontinuierlich berichtet über den Krieg im Nahen Osten und ist deshalb auch heute hier zu Gast bei Medias Res. Hallo, Herr Kitzler.
Hallo.
Wenn Sie sich so vor einem Jahr hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Und ich erinnere mich total daran, wie der 7. Oktober letztes Jahr bei mir begann. Ich habe nämlich einen Anruf bekommen, kurz nach 6:30 aus dem Gazastreifen von unserer Kollegin dort, Amira, die mich anrief und hat gesagt, Jan, du musst sofort aufstehen, hier geht was Krasses ab, du musst sofort arbeiten. Und ja, ich habe an ihrer Stimme gehört, dass das was Besonderes war. Sie hat da auch schon eben mitbekommen, dass Raketen abgefeuert worden waren und sie hatte auch den Eindruck, das ist was Großes. Ich bin sofort an den Schreibtisch, habe angefangen zu arbeiten und seitdem hat es irgendwie gefühlt nicht mehr aufgehört.
Ja, und seitdem sind Sie im Prinzip fast nur noch Kriegsreporter, oder?
Ja, ich versuche manchmal noch was anderes zu machen, aber das ist der große Fokus, weil wir hier immer sozusagen eine Eskalation nach der anderen haben, eine Entwicklung nach der anderen, das müssen wir natürlich abbilden. Und deswegen, ja, ist alles fokussiert auf diese Ereignisse. Wir haben natürlich alle nicht gedacht, dass das Ganze ein Jahr lang dauert. Und wir haben jetzt natürlich ein Jahr danach wieder die nächste Eskalation. Da geht's im Libanon richtig rund. Da gibt es über 1 Million Flüchtlinge und hartes Vorgehen der israelischen Streitkräfte, die sich dagegen die Hezbollah wehren, die Israel auch beschießt. Seit dem 8. Oktober, einen Tag danach, haben die angefangen. Und jetzt ist ja auch die direkte Konfrontation mit dem Iran nicht mehr ausgeschlossen. Wir hatten vor ein paar Tagen hier in Tel Aviv, waren wir alle in den Bunkern, weil es Raketenalarm gab, Raketen aus dem Iran. Und wir rechnen jetzt mit dem Gegenschlag. Und das könnte dann natürlich wieder sich weiter hochschaukeln. Also das ist so ein bisschen unsere Wirklichkeit. Man weiß nie so richtig, was als nächstes passiert. Und man ist ständig darauf gespannt, auf den nächsten Schritt.
Das klingt nach ständigem Ausnahmezustand und Angst als dauerhaften Begleiter. Das ist ja, also Angst ist ja sowieso vielleicht nicht immer der beste Begleiter. Wie gehen Sie damit um?
Naja, das kommt dran. Wir sind vorsichtig. Hier in Tel Aviv ist das alles relativ entspannt. Wir hatten monatelang auch keinen Raketenalarm. Jetzt hat es wieder ein bisschen zugenommen. Viele Menschen, ich auch zum Glück, haben in ihrer eigenen Wohnung so einen Schutzraum, also neuere oder sanierte Gebäude, die müssen das haben. Das ist ganz gut. Von da aus kann ich dann auch arbeiten und da fühlt man sich einigermaßen sicher. Wenn ich unterwegs bin, ist das natürlich anders. Da muss man gucken, wohin man fährt, mit wem, wie lange man irgendwo bleibt. Ich habe immer Helm und Weste im Auto, wenn ich unterwegs bin und man muss dann halt gucken, dass man sich nicht zu lange irgendwo aufhält. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, da war ich tatsächlich in Aschkelon, das war 3-4 Tage nach dem 7. Oktober irgendwie. Und da bin ich mit einem Menschen, der für unsere Sicherheit zuständig war, der so ein bisschen darauf achten sollte, dahin gefahren und wollte das Auto irgendwo abstellen. Ich war in meinem Reporterfilm und dann hat er gesagt, nein, du stellst das Auto nicht hier ab, sondern fährst da ein bisschen weiter, parkst bitte da. Ich mache die Autotür auf und sofort hatten wir Raketenalarm und wir haben da geparkt, weil direkt daneben ein Bunker war. Da sind wir dann reingesprungen. Wenn man da nah am Gazastreifen ist, dann hat man wenig Zeit. 10 Sekunden später ist die Rakete 200 Meter entfernt eingeschlagen. Das hat eine richtige Welle gegeben und ich bin froh, dass ich da geparkt habe.
Oh je, jetzt ist es ja so, dass gerade unmittelbar nach den Ereignissen am 7. Oktober es super viele Videos zum Beispiel bei TikTok und so gab, so Hamas-Propaganda-Videos. Auf der anderen Seite hat Israel die Armee gehabt, die Journalistinnen und Journalisten mitgenommen hat zu Einsätzen und so. Das heißt, da versuchen ja alle irgendwie ihre Sicht der Dinge seit einem Jahr in die Welt zu bekommen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist das große Problem. Ne? Welches Narrativ setzt sich durch? Wir werden hier massiv bearbeitet von beiden Seiten. Es gibt natürlich von der israelischen Armee eine sehr professionelle Verlautbarungsabteilung, die uns immer wieder einladen zu Briefings, die auch vermeintlich transparent sind, wenn man dann ein bisschen genauer nachfragt, wie viele Soldaten habt ihr eigentlich irgendwo und was passiert jetzt eigentlich genau im südlichen Libanon, dann wird es manchmal ein bisschen schmallippig und genauso ist es natürlich von Seiten der Hamas. Da wird natürlich auch der glorreiche Kampf oder Widerstand, wie das dann genannt wird, der Hamas erwähnt und die großen militärischen Erfolge. Das ist manchmal wirklich schwer, das Ganze übereinander zu bringen. Und man muss auf jeden Fall immer natürlich diese beiden Seiten sehen und möglichst noch ein paar andere. Also wir versuchen dann zum Beispiel, wenn es um den Gazastreifen geht, tatsächlich auch mit Leuten vor Ort zu sprechen, die uns Dinge bestätigen können. Wir haben auch Kollegen vor Ort, die für uns arbeiten, die uns zuarbeiten, die man dann auch fragen kann. Es gibt Leute von Hilfsorganisationen, die da sind. Also man muss das alles immer abgleichen. Und das ist manchmal ziemlich aufwendig und auch nicht ganz schnell zu machen. Aber die Nachrichten wollen es nun mal schnell haben. Das ist manchmal ein Problem.
Aber trotzdem kommen Sie ja selber persönlich als ausländischer Journalist nach wie vor nicht rein in den Gazastreifen. Deswegen hat es ja auch einen offenen Brief vieler ausländischer Medien gegeben an die israelische Regierung vor kurzem. Hat sich seitdem irgendwas geändert?
Also der Brief ging genauer gesagt an die israelische und an die ägyptische Regierung. Da wird ja zusammen auch abgeriegelt, also der Grenzübergang im Süden, das ist ja die Grenze nach Ägypten. Ja, diesen Brief, den gab es. Es gab nach meiner Meinung, meiner Erkenntnis nach keine Reaktion darauf. Wir machen hier als Auslandspresse in Israel noch was anderes. Wir sind alle in so einem Verein organisiert und dieser Verein hat jetzt tatsächlich Klage erhoben, noch einmal, zum zweiten Mal vor dem obersten Gerichtshof und hat geklagt auf Zugang zum Gazastreifen. Denn natürlich ist das eine Einschränkung der Pressefreiheit. Das muss man ganz klar so sagen. Wir kommen nicht rein, wir können nicht angemessen über das berichten, was da im Gazastreifen passiert. Ich war einmal embedded drin mit der israelischen Armee, aber das ist dann natürlich auch ein besonderes Erlebnis, weil man da das zu sehen bekommt, was man sehen soll und auf keinen Fall irgendwelche Palästinenser zum Beispiel trifft. Das ist überhaupt nicht mit der Arbeit, die man als Journalist leisten müsste, vereinbar. Und das geht jetzt eben schon ein Jahr. Das ist ein Riesenproblem für unsere Berichterstattung. Wir versuchen alle, so gut es geht, so viele Quellen wie möglich anzuzapfen und ein möglichst genaues Bild abzugeben und uns nicht sozusagen von einem oder dem anderen Narrativ einspannen zu lassen. Aber das ist schwer und wir müssen da alle dringend rein. Das ist ein Problem.
Und dann gibt es ja noch die andere Seite, die Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, für die Sie das machen. Und da gibt es eine Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag vom NDR Medienmagazin ZAP. Aus diesem Sommer ist die, da sagen 40% der Befragten, dass sie sehr viel oder viel Vertrauen haben in die Berichterstattung deutscher Medien zum Krieg in Gaza und Israel. Aber 48% sagen, dass sie wenig oder gar kein Vertrauen haben. Wie gehen Sie um mit diesem anscheinend doch recht großen Misstrauen und vielleicht auch der Kritik an Ihrer eigenen Berichterstattung?
Na, wir haben das natürlich diskutiert, wir haben das besprochen, wir haben auch nochmal geguckt, also stimmen unsere Qualitätsstandards, berichten wir ordentlich. Ich kann das für Radio, was ich hauptsächlich mache, schon sagen. Wir haben eine große Vielfalt. Wir sind immer wieder ja in allen Programmen der ARD und ganz viel natürlich auch im Deutschlandfunk vertreten. Ich glaube, da kommt wirklich eine ganz große Vielfalt von verschiedenen Themen, verschiedenen Ansätzen zu Wort. Ich glaube, dass eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er sich hier schlägt in dieser Kriegsberichterstattung, auf jeden Fall das Vertrauen verdient hat. Aber natürlich ist die Meinung der Leute, die da gefragt werden, auch von dem geprägt, was sie in den sozialen Medien sehen. Und da sind manchmal auch krasse Leute unterwegs. Zum Beispiel hier ein Sprecher der israelischen Streitkräfte, der auf Deutsch dann Kollegen verunglimpft und mit Antisemitismusbeschimpfungen arbeitet. Das prägt natürlich dann auch manche Leute, die das sehen, weil das eigentlich ziemlich offiziell wirkt, aber dann halt Hardcore-Beschimpfungen sind. Also da muss man irgendwie mit umgehen natürlich. Und wir versuchen hier unseren Job zu machen und das ist nicht ganz einfach, aber wir sind auch ganz gut aufgestellt. Das ist das Gute. Wir haben hier viele Kollegen und ein gutes Team. Alleine ging das überhaupt nicht.
Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv über die Arbeit als Journalist seit dem 7. Oktober 2023. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Die Perspektive aus Israel, die hatten wir gerade schon auf den 7. Oktober. Und einen ganz anderen Blick, den bekommt unser Korrespondent Moritz Behrendt mit. Er hat sein Büro in Kairo, ist unter anderem zuständig für Ägypten, Saudi-Arabien, den Libanon, Jordanien und Katar. Und auch mit ihm bin ich jetzt verabredet, um zu sprechen. Hallo, Herr Behrendt.
Hallo aus Kairo.
Ja, welche Rolle spielt denn der 7. Oktober heute so in Ihrem Berichtsgebiet, so vor allem in arabischen Medien und den arabischen Social-Media-Kanälen?
Er spielt offen gesagt eine ziemlich untergeordnete Rolle. Das, was die Hamas mit ihrem Massaker in Israel angerichtet hat, das wurde auf den meisten Kanälen, egal ob Social Media oder im jeweiligen Staatsfernsehen oder auch auf den großen Satellitensendern wie Al Jazeera oder Al Arabiya, sehr, sehr schnell verdrängt von dem, was danach geschehen ist. Also überspitzt gesagt, hier steht das im Vordergrund, was ab dem 8. Oktober passiert ist und nicht der 7. Oktober selbst. Also der Krieg in Gaza, der wird auf allen Kanälen sehr, sehr breit ausgestrahlt.
Jetzt hat ja die Hamas massiv Social Media bedient, auch schon am 7. Oktober, so mit Videos vom Terrorangriff, aber eben auch, klar, danach natürlich mit vielen anderen Propagandavideos. Jetzt mit Blick drauf, ein Jahr später, welche Wirkung hatten diese Videos?
Mein Eindruck ist, diese Videos haben vor allem junge Menschen angestachelt, die ähnlich denken, wie die Ideologie der Hamas es will. Vielleicht auch gerade bei den verbündeten Milizen wie den Houthis im Jemen oder der Hisbollah im Libanon. Und gerade bei letzterer, da gab es auch ganz heißspornige Milizionäre und die hatten so eine Art Ungeduld fast. Wann machen wir denn endlich auch sowas? Und vielleicht sogar eine leichte Enttäuschung gegenüber der eigenen Führung, die Israel eher mit angezogener Handbremse angegriffen hat aus Sicht dieser Milizionäre. Was ist leider kaum gab, das ist so eine medienethische Debatte über die Frage, wann sind Bilder zu grausam oder einfach unangemessen, um sie zu zeigen und wie kann man solche Bilder vernünftig einordnen. Also das hat mir gefehlt.
Ah, das ist ja auch eine Diskussion, die hierzulande geführt wird, auch in Israel. Auch die Frage, ob es sozusagen zu viel Schwarz-Weiß gibt, ob auch Graustufen mit dabei sind. Wie sieht das bei Ihnen in Ihrem Berichtsgebiet aus?
Also die Graustufen kommen zu kurz. Ich versuche es mal mit einer doppelten Antwort. Erstens, ja, es gab durchaus auch zurückhaltende Stimmen, gerade in den ersten Wochen. Die sind aber übertönt worden von den lauteren, von den israelfeindlicheren Aussagen. Und dann sind, wenn man jetzt eher in die Politik schaut, im Laufe des Jahres aus manchen zurückhaltenden Stimmen auch solche geworden, die inzwischen sehr lautstark Israel kritisieren. Ich denke da einerseits an den jordanischen Außenminister, das ist so eine Art Außenminister der gesamten arabischen Welt geworden mit seinen Wortmeldungen, aber auch an den Kronprinz von Saudi-Arabien. Der hatte noch Monate nach dem 7. Oktober durchaus mit einer Annäherung an Israel geliebäugelt. Inzwischen vor etwa 2 Wochen hat er so deutlich wie nie zuvor gesagt, an eine Annäherung mit Israel ist nicht zu denken, es sei denn, es gibt einen lebensfähigen Palästinenser. Staat und das wurde hier in den Medien auch sehr stark aufgegriffen.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass sich da Dinge verschoben haben. Lassen Sie uns nochmal konkret auf Medien, auf Social Media gucken. Was hat sich da seit dem Krieg medial verschoben?
Ich würde sagen, der Satellitensender Al Jazeera, der ist nochmal wichtiger geworden hier in der Region, gerade weil sie direkt aus Gaza berichtet haben mit Korrespondenten, die wirklich jeder Mensch in der arabischen Welt kennt, die teilweise ihre eigenen Leidensgeschichten auch präsentiert haben im Fernsehen. Sicher mit einer ganz, ganz klar pro-palästinensischen Färbung, aber doch auch mit einem ernsthaften journalistischen Anspruch. Also es ist eine fragwürdige Quelle, aber eine wichtige Quelle auch für uns. Westliche Medien, das war ja auch gerade schon Thema im Gespräch mit Jan-Christoph Kitzler, die beklagen ja zu Recht, dass sie nicht reingelassen werden nach Gaza. Und von diesen persönlichen Geschichten über das Leid von Einzelnen, die werden natürlich auch massiv auf den sozialen Medien geteilt. Bei manchen hat sich herausgestellt, da wurde was fabriziert oder drastischer dargestellt und sie sind irgendwie unstimmig gewesen. Es gab aber auch eine ganze Menge authentische Berichte, auch von diesen persönlichen Stories. Und da immer nur, wie das manchmal geschieht, von Pallywood, also Hollywood auf Palästinensisch zu sprechen, das ist schon in Teilen eine ungerechtfertigte Diffamierung.
Und das heißt, diese authentischen Berichte, dieses Vor-Ort-Sein, nehme ich mal an, ist auch dann etwas, was jetzt zum Beispiel bei deutschen Medien Ihnen aus Ihrer Sicht in Kairo, was die Nahostberichterstattung angeht, eher fehlt?
Ja, wir sind leider oft genug nicht nah dran, gerade in Gaza. Da kommen die Kollegen nicht rein und diese persönlichen Geschichten, die wir mit Recht von den Opfern des 7. Oktober, von den Angehörigen der Geiseln oder von den wenigen befreiten Geiseln gehört haben aus Israel, die gehen wahnsinnig nahe. Und diese Nähe könnte auch bei palästinensischen Menschen entstehen, wenn wir diese Geschichten so erzählt bekommen würden. Was mir auch noch auffällt, ist, dass wir in deutschen Medien sehr, sehr kritisch mit Verlautbarungen der Hamas oder jetzt im Libanon mit der Hisbollah umgehen. Und das ist auch völlig richtig so. Auf der anderen Seite werden Mitteilungen der israelischen Armee häufig zumindest in Überschriften für bare Münze genommen und aus meiner Sicht nicht ausreichend genug hinterfragt. Ja, auch die israelische Armee ist ganz eindeutig Kriegspartei und nutzt Kommunikation natürlich für ihre Zwecke. Und das ist aus meiner Sicht eine wichtige Aufgabe von uns Journalisten, die im letzten Jahr möglicherweise ein bisschen kurz gekommen ist.
Und ist das denn eine Sache eigentlich, weil ja die Konfrontation immer weiter geht und auch immer größere Kreise zieht, etwas, was gilt das nur für Gaza jetzt, dass zum Beispiel die zu weit weg sind sozusagen, weil sie einfach nicht hinkommen oder auch für den Libanon zum Beispiel?
Ich bleibe erstmal beim letzten Punkt. Die israelische Armee, die verkauft ja die gerade begonnene Bodenoffensive als, in Anführungsstrichen, die kommen jetzt von mir, begrenzte Operation. Allerdings haben sie Hunderttausende Libanesen im Süden direkt aufgefordert, ihre Dörfer und Städte zu verlassen, wenn sie dort nicht weggehen oder wenn sie wiederkommen, dann sei ihr Leben in Gefahr. Da muss man dieses begrenzt wirklich mindestens in Anführungszeichen zu setzen. Aber was tatsächlich wirklich ein wesentlicher Unterschied zwischen Libanon und Gaza ist, im Libanon sind zahlreiche internationale Journalisten im Einsatz und es gibt auch eine komplett breit aufgestellte libanesische Presse. Einige Hisbollah nah, andere sehr kritisch. Das heißt, dieser Satz, den wir aus dem Gaza-Krieg, aber auch aus der Ukraine immer mal wieder hören, diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen, der gilt im Libanon etwas weniger als in Gaza, zum Glück.
ARD-Korrespondent Moritz Behrendt live aus Kairo darüber, wie in seinem Berichtsgebiet geschaut wird auf den 7. Oktober, also in Ländern wie Ägypten, dem Libanon oder Saudi-Arabien. Dankeschön fürs Gespräch.
Schöne Grüße.
Medias Res im Deutschlandfunk hier. Manchmal dümpeln YouTube-Videos monatelang vor sich hin, bevor sie dann plötzlich so richtig Karriere machen und überall rumgereicht werden. Ist zum Beispiel so passiert beim Video zu diesem Song hier.
Dallahun, ich geb dir ein Stich, bin der Patron. Dallahun, ich geb dir ein Stich, bin der Patron.
Ja, Talahun, so heißt der Song, den ein Musiker namens Hassan vor 2 Jahren hochgeladen hat. Talahun heißt so viel wie komm her. In dem Song geht's um Gewalt, Waffen und so weiter. Und das Video, das hat vor allem in den letzten Monaten sehr viele Klicks zusammengesammelt, fast 3 Millionen. Und plötzlich steht das Wort Talahun auch im Finale für das Jugendwort 2024, wodurch der Begriff einen heftigen medialen Schub bekommen hat. Was daran problematisch ist, das hat sich meine Kollegin Antran angeschaut.
Widerlicher TikTok-Trend, schreibt die Bild. Talahun-Trend besorgt Integrationsexperten, die Welt. Der Langenscheid-Verlag beschreibt den Begriff, der für das Jugendwort 2024 nominiert ist, so.
Wird von und für Menschen mit Stereotypen, Merkmalen oder Verhaltensweisen verwendet.
Jutta Brennauer von den Neuen Deutschen MedienmacherInnen bezweifelt, dass es sich beim Wort Talahun überhaupt um einen Trend handle und kritisiert die Nominierung.
Was wir eben mittlerweile sehen, ist, dieser Begriff wird eben nicht in der Mehrheit von Jugendlichen ironisch für sich selbst verwendet, sondern er wird als Fremdbezeichnung benutzt.
Brennauer hat mit ihrem Team für das Media Diversity Institute die Nutzung des Begriffs in deutschen Medien und auf TikTok untersucht. Dabei hat sie unter anderem Videos beobachtet,
in denen Jugendliche aber oft sehr ironisch oder überspitzt eben zu dem Rap-Song performten.
Mit Bauchtasche, Silberkette und schattenboxend. Dabei sei es vereinzelt auch zu sexistischen und gewaltverherrlichenden Aussagen gekommen. Diese Minderheit der Videos sei von klassischen Medien immer wieder aufgenommen und auf einen vermeintlichen Sexismustrend unter migrantischen Jugendlichen verkürzt worden.
Das ist jetzt gar nicht nur typisch für das Phänomen oder für den Begriff Talahun, sondern für eine mediale Debatte, die marginalisierte Gruppen stigmatisieren möchte mit der Erzählung des gefährlichen muslimischen Mannes.
Dabei komme die Vielzahl der TikTok-Videos aus dem
rechtsextremen Spektrum von weißen Menschen, die sich über die sogenannten Talahuns lustig machen oder sie sogar beleidigen oder deren Abschiebung fordern.
So kursieren mittlerweile Videos unter der Überschrift Orte ohne Talahuns, also vermeintlich talahunfreie Zonen, wie dem Schützenfest, Berglandschaften oder der Universität. Kürzlich ist erstmals ein künstlich generierter Song in den Charts gelandet, der ebenfalls das stigmatisierende Bild vom Talahun verbreitet.
Ich glaube, ich bin verknallt in einen Talahun. und Airbag-Schuhen.
Auch in den Bundestag hat es der Begriff geschafft. Der AfD-Abgeordnete Roger Beckkamp macht damit erst im Parlament und später auf seinem TikTok-Account Stimmung gegen migrantisch gelesene Menschen.
Derzeit heißt es, der Talerhuhn sitzt im Luxusneubau und der Einheimische bezahlt es und sie freuen sich darüber. Gute Reise, Habibi.
Na, ich glaube, es kommt bei diesem Begriff auf den Deutungskampf an. Von einer positiv-ironischen Selbstbezeichnung migrantischer Jugendlicher hin zu einer negativ-rassistischen Fremdbezeichnung durch Rechtsextreme.
Erklärt Politikberater Johannes Hilje, der sich verstärkt mit der Kommunikationsstrategie der extremen Rechten auf sozialen Medien auseinandersetzt. Die Wahl zum Jugendwort des Jahres führe nun dazu, dass der Beitrag an eine breitere Öffentlichkeit getragen werde.
Dann wird natürlich genau dieser Deutungskampf auch mitgenommen. Und gerade die rechtsextremen Kräfte werden versuchen, ihre Deutung durchzusetzen in dem Moment, wo viele Leute diesen Begriff zum ersten Mal hören werden.
So ruft der rechte Aktivist Erik Ahrens, der auch beim Geheimtreffen zwischen Rechtsextremen und AfD-Politikern in Potsdam dabei gewesen ist, auf X dazu auf.
Gerade abgestimmt, um Talerhund zum Jugendwort des Jahres 2024 zu machen. Das ist wichtig, denn damit etablieren wir eine Bezeichnung, die nicht mehr weggehen wird.
Für Johannes Hilje ist Talerhuhn ein typisches Beispiel für die Sprachstrategie von Rechtsextremen in sozialen Medien. Diese Narrative würden oft in klassischen Medien übernommen.
Ich erlebe das gerade bei TikTok und auch Plattformen wie Twitch immer wieder, die dann eher nicht so im Arbeitsalltag von Journalistinnen und Journalistinnen eine große Rolle spielen, dass man sich da dann doch eher sehr stark auf Sekundärquellen bezieht und gar nicht so sehr das Phänomen auf einer Plattform selbst aufspürt, weil man sie selber gar nicht nutzt.
Besonders effektiv seien Rechtsextreme in sozialen Medien durch eine
metapolitische Sprach- und ich würde auch sagen Ohrwurmstrategie. Also sie besetzen Begriffe und sie setzen den Menschen auch eingängige Melodien und Songs in den Kopf. Beides soll dann rechtsextreme Weltbilder und Parolen transportieren und mainstreamen.
So wie zuletzt Gigi D'Agostinos L'Amour Toujours auf Sylt oder der sogenannte Abschiebesong der jungen Alternativen zur Landtagswahl in Brandenburg. Jutta Brennauer wünscht sich bei der Berichterstattung zum Begriff Talerhuhn einfach mehr Differenzierung. So wie bei jedem anderen Thema auch.
Sexismus benennen, aber ohne ganze Bevölkerungsgruppen pauschal zu verurteilen. Und das ist Aufgabe von Journalismus, einzuordnen. Also zum Beispiel zu fragen, wer steckt eigentlich hinter dem Trend, wer profitiert davon. Und in dem Fall sind das eben Rechtsextreme.
Die Analyse von Jutta Brennauer von der Organisation Neue Deutsche MedienmacherInnen im Beitrag von Antran über den Begriff Talerhuhn. Legendär, traditionsreich, bedeutend. Das sind so die Begriffe, die fallen, wenn es um den Suhrkamp Verlag geht. Ja, und deshalb sorgt das auch gerade für ein ziemlich großes Medienecho, dass der Suhrkamp Verlag einen neuen alleinigen Eigentümer bekommt, wobei dieser Eigentümer gar nicht so ganz neu ist. Ein Fall für das Team vom Büchermarkt gleich nach den 16 Uhr Nachrichten. Medias Res gibt es morgen dann wieder wie gehabt von 15.35 Uhr bis 16 Uhr im Deutschlandfunk. Ich bin Christoph Sterz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.